Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Mein Name ist Matthias und wie in jeder Folge freue ich mich sehr, auch heute wieder meine Dauergästin Maria begrüßen zu dürfen. Denn Maria ist, vielleicht habe ich das schon mal anklingen lassen, die beste Jugendrichterin nicht nur dieser Welt, sondern des gesamten Virgo-Superhaufens, der aus vielen, vielen tausend Galaxien besteht. Unter anderem auch unserer Milchstraße. Und wenn du jetzt unsicher geworden bist, ob du beim richtigen Podcast zuhörst, doch tust du. Und warum das so ist und was wir hier so treiben, das erklärt uns jetzt Maria. Hallo Maria.
Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, gnadenloser Übertreiber, selber Podcaster, Medienmensch, Wissenschaftler und ja, Kreativer dieses Podcastes, wie man manchmal an der Begrüßung hört. Wir machen diesen Podcast Scheiße gebaut, weil wir gemeinsam der Frage nachgehen wollen, was ist eigentlich wichtig für die Jugend von heute, was interessiert die, was beschäftigt die, was sollte uns im Zusammenhang mit ihnen beschäftigen, worum müssen wir uns kümmern und bauen die wirklich immer so viel Scheiße?
Ja, du musst ein bisschen verstehen, ich musste mir heute so zwei, drei Dinge aufschreiben und da habe ich gedacht, dann schreibe ich mir doch mal eine neue Begrüßung auf.
Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das lassen würdest, diesen Teil der Begrüßung.
Ja, ich werde dann einmal tadelnd angeguckt, denn meine Frau, so innovativ und progressiv sie in vielen Dingen ist, ist sie doch auch sehr konservativ, was so eingespielte Routinen angeht.
Nee, ich muss mir in meinem Gerichtssaal dann ja immer das Geläster anhören, wenn irgendjemand reinkommt und sagt, ey cool, ich verhandle heute mit der besten Jugendrichterin der Welt. Und hier meine Augen rollend da sitzen und sagen, ja ist gut, einfach aufhören bitte.
Der besten Jugendrichterin des Virgo-Superhaufens.
Ja, komm, hör auf, echt, das ist echt schrecklich. Ich mache das nicht, sag ihm jedes Mal, er soll das lassen, aber er lässt es einfach nicht.
Maria, wir sind aus dem Urlaub zurück. Ja. Gibt es von deiner Seite Recap-Gedanken zum Urlaub oder zu deiner freien Zeit? Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen, die du hier im Podcast teilen möchtest? Oder sind wir einfach wieder da, wie vorher auch schon, und machen weiter an dem Punkt, wo wir aufgehört haben?
Wir sind einfach wieder da. Freie Zeit ist was Schönes. Erholung ist auch was Gutes. Brötchen holen ist gefährlich.
Croissants.
Matze hat sich an Tag 3 unseres Urlaubs die Haxen gebrochen, weil er Croissants holen wollte. Nicht irgendwie beim Surfen oder Joggen oder bei irgendwas Geilem, sondern beim Croissant holen.
Wenn alte Leute spazieren gehen.
Und nicht richtig gucken, wo sie ihre Füße hinsetzen. Nee, also wir hatten eine schöne Erholung und ich danke euch allen für die netten und freundlichen Sommergrüße, die wir so bekommen haben. Ganz viele haben uns geschrieben, dass sie nicht wollen, dass wir wieder abtauchen und dann ein ganzes Jahr lang nicht zu hören sind. Aber wie wir versprochen haben, sind wir im August zurück und das ist heute.
Genau, und wir hatten dieses Wochenende eigentlich was anderes geplant. Dann hat Corona zugeschlagen mal wieder.
Mal wieder.
Und so saßen wir hier und hatten jetzt zwei Tage frei und dann besprachen wir, dass es doch vielleicht besser ist, einfach einen Podcast aufzunehmen, bevor wir jetzt zwei Tage hier trübsinnig rumsitzen und nichts mit uns anfangen können.
Ja, der Podcast heute wird ein bisschen anders, weil Matthias dreimal gefragt hat, hier Maria, mach mal einen Podcast, und ich dreimal gesagt habe, ja, aber ich müsste noch einen Fall schreiben. Und irgendwann kam ich ins Arbeitszimmer und da saß Matthias und hat einfach selber mal einen Fall geschrieben. Heute drehen wir also ein bisschen die Rollen um. Mal gucken, wie das so funktioniert.
Bevor wir das tun, gibt es aber bestimmt noch irgendwas, was du voranschicken möchtest an Kommentaren, Tipps, sonst was? Oder machen wir das alles später?
Ja, ich will eine Sache erstmal erzählen. Wir hatten nämlich in unserer freien Zeit nicht nur Urlaub, sondern haben auch unseren Dachboden aufräumen müssen. Weil da Solardinger drauf gekommen sind.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, super, dass du dran gedacht hast.
Ja, und dann haben wir, das ist ein sehr altes Haus hier, ich meine 1922 gebaut, 21, 20, 22, irgendwie so. Da gibt es einen Dachboden mit so rudimentären Kammern, in denen, glaube ich, auch in der Nachkriegszeit zwischendurch echt mal Familien gelebt haben. Auf jeden Fall, um das Ganze zu dämmen, haben da offensichtlich die Vorbewohner dieses Hauses Zeitungen reingestopft in so Lücken. Und als wir da aufgeräumt haben und den Dachboden jetzt so ein bisschen sauber gemacht und saniert haben, da ist mir von so einer Wand ein Stück entgegengeblättert. Das heißt, es ist meiner Nachbarin entgegengeblättert. Sie las es vor und ich dachte, das kann ich euch nicht vorenthalten. Denn es ist von einer Zeitung.
Das ist die Welt.
Bist du sicher?
Ja, ist die Welt.
Wieso weißt du das?
Weil ich die Stelle mir angeguckt habe und da sind noch mehr Stücke aus dieser Zeitung.
Die Welt vom 22. Oktober 1954. Und da gibt es eine sehr kleine Meldung, das ist die, die sie da zufällig abgepoolt hat, die finde ich sehr schön. New York. Danke. Als einzigen Anhaltspunkt für die Diebe, die nachts aus einer Motorenfabrik in Cambridge, USA, $2,500 stahlen, konnte die Polizei nur feststellen, höfliche Einbrecher. Sie hatten mit Centstücken auf eine Tischplatte das Wort Danke ausgelegt. Was für eine schöne Meldung, oder?
Ich glaube, das war auch tatsächlich auf der Titelseite, ne? Also man kann es so ein bisschen erkennen, weil da die ganze Seite geklebt hat. Ich glaube, es ist, ja, kann nur sein, dass es entweder die letzte Seite ist, sowas wie Buntes aus aller Welt oder so, oder sogar die Titelseite. Also auf jeden Fall interessant, dass sowas in der Zeitung damals stand.
Ja, vor allen Dingen ist in Cambridge, Klammern USA, das S von USA als Dollarzeichen geschrieben. Das ein Gag der Welt ist? Man weiß es nicht.
Okay. Meinst du, die waren in den 50er Jahren noch kapitalismuskritisch?
Keine Ahnung, aber es ist ein Dollarzeichen und kein S. Aber egal. Also das wollte ich euch nicht vorenthalten. Wenn man auf seinem eigenen Dachboden rumstöbert, findet man die erstaunlichsten Dinge und das hier unter anderem auch. Ist mir noch nie begegnet, dass Diebe mit Centstücken das Wort Danke auslegen, aber ist irgendwie auch witzig.
Ich frage mich gerade, wo die her hatten.
Ja, wenn sie $2,500 geklaut haben, vielleicht wollten sie das Kleingeld nicht mitschlüren.
Ja, okay, gut.
Ja, vielleicht war da irgendwie eine Kasse oder so und dann wollten sie den ganzen Kleinkram nicht mitschlüren und haben da Thanks oder Thank you gemacht.
Ich habe, wo wir gerade bei kuriosen Dingen sind, auch noch was Kurioses, bevor du weitermachst. Ist das okay?
Ja, bitte.
Und zwar habe ich einen Podcast-Tipp. Ihr kennt ja vielleicht oder viele kennen das WDR-Zeitzeichen. Da wird immer zu bestimmten Stichtagen etwas erzählt, was da vor 100, 200, 2000 Jahren passiert ist. Und im Zeitzeichen vom 4. August wird auf das Jahr 1474 verwiesen, wo am 4. August in Basel ein Todesurteil für einen eierlegenden Hahn gesprochen wurde. Und
was?
Genau. Und weil das ja im weitesten Sinne Jura ist, weil es nämlich tatsächlich vor einem weltlichen Gericht passiert ist, möchte ich euch davon kurz erzählen. Hört euch diese Folge an. Also wie gesagt, WDR Zeitzeichen, 4. August in diesem Jahr. Rückblick auf 1474. Und das spielt auf ein Thema an, das im Mittelalter und auch noch in der Neuzeit tatsächlich ein Ding war. Und zwar, dass Tiere wegen bestimmter Vergehen vor ordentliche Gerichte gestellt wurden. Und zwar mit der Begründung, so ein Urteil sei notwendig, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.
Entschuldigung.
Und das ist ganz bierernst so gewesen. Also in der Regel war es so, es gab ja damals weltliche und auch noch kirchliche Gerichte. Und die weltlichen Gerichte sind immer da oder häufig da zum Einsatz gekommen, wo es sich eher um Haustiere, also domestizierte Tiere handelte, während kirchliche Gerichte offenbar sich vor allem um die wilden Tiere gekümmert haben. Und da hatte ein Hahn hat tatsächlich Eier gelegt. Das ist ein biologisch seltenes Ding, aber es passiert, wenn dieser Hahn gar kein Hahn ist, sondern wahrscheinlich ein Huhn, das aber eine bestimmte Krankheit hatte, dass da die Eierstöcke oder ein Eierstock irgendwie verkümmert ist, dann hatte das
zu viel Hahn-Testosteron.
Dann hat das Folgen für den Hormonhaushalt gehabt. Dann hat dieses Huhn sich äußerlich verwandelt in sowas wie ein Hahn, hatte dann aber trotzdem in dem einen Eierstock, der noch funktionierte, dann halt Eier produziert und die dann auch gelegt.
Sehr interessant.
Und das Gericht ist nun dafür da, um zu zeigen, wir müssen die göttliche Ordnung, denn davon wurde ja früher ausgegangen, wiederherstellen, indem wir diesen Hahn öffentlich verurteilen, die Eier auch verbrennen und diesen Hahn auch töten auf einem Scheiterhaufen, denn es wurde davon ausgegangen, dass all das Teufelswerk sei und dieser Teufel musste ja vernichtet werden. Und wenn ich die HistorikerInnen und SoziologInnen, die sich damit beschäftigt haben, richtig verstehe, dann geht es auch durchaus darum zu zeigen, die göttliche Ordnung, und zwar die ganze, gilt immer und weiterhin, denn Teil dieser göttlichen Ordnung ist ja auch die gesellschaftliche Ordnung. Und wer weiß, was passiert, wenn wenn Hähne Eier legen, ob da nicht irgendein Bauer auch denkt, naja, vielleicht könnte ich dann ja auch ein Graf sein oder so. Es hat also durchaus auch gesellschaftliche Dimensionen. Und
hat das nur, waren das nur sozusagen körperliche Gegebenheiten von Tieren, also wo irgendwas fehlgelaufen war oder auch Fehlverhalten von Tieren?
Fehlverhalten, also es ist zum Beispiel, wenn ein Pferd seinen Reiter abgeworfen hat oder seine Reiterin, dann wurde dieses Pferd oder konnte vor Gericht gestellt werden dafür. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da wird da auch, ich will jetzt nicht den ganzen Podcast nacherzählen, aber es wurde da auch einen Fall geschildert, wo ein Pferd eine Reiterin abgeworfen hat, die wurde verletzt, das Pferd wurde vor Gericht gestellt. Die Reiterin hat aber dieses Pferd sehr gemocht und ist dann vor Gericht zusammengebrochen und dann wurde das Pferd begnadigt wegen des Einspruchs seiner Reiterin und es wurde ihm nur eine neue Aufgabe zugeteilt. Es durfte also nicht mehr als Reitpferd dienen, sondern ist dann als Ackergaul eingesetzt worden. Und wer sich noch für viele weitere dieser Fälle interessiert, es gibt auch aus dem Podcast Geschichten aus der Geschichte, und zwar Folge 192, die Folge Tiere vor Gericht, wo noch viel mehr dieser Fälle aufgearbeitet sind. Also wirklich sehr interessant. Und ein letztes tatsächlich oder zwei Dinge noch dazu. Diese Tiere wurden nicht nur einfach verurteilt, sondern es wurde auch davon ausgegangen, dass sie das in gewisser Weise auch verstehen können und sie wurden auch befragt. Also es wurde ein Tier auch befragt, ob es sich zu dem Vorfall äußern wolle, weil es gab Menschen, ExpertInnen, wahrscheinlich eher Experten, die gesagt haben, wenn so ein Tier unter Stress gerät, könne es möglicherweise die menschliche Aufforderung zu sprechen verstehen und auch selber sprechen. Das war natürlich hoch umstritten. Also es gab
aber Übersetzer gab es jetzt nicht.
Nee, aber es gab also einen Streit darüber, ob das überhaupt Sinn macht, ob ein Tier Verständnis haben könne dafür, was da eigentlich passiert und so. Aber so klar war es dann halt nicht. Die letzten Fälle, und das ist jetzt wirklich mal krass, was denkst du, wann die letzten Fälle dokumentiert sind?
1750?
Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Damals wurde eine Elefantenkuh zum Tode verurteilt, weil sie PflegerInnen, wahrscheinlich Pfleger, verletzt oder vielleicht sogar getötet hat. Das weiß ich nicht ganz genau. Und damals wurde dann extra für diese Elefantenkuh ein elektrischer Stuhl konstruiert.
Ernsthaft?
Ja.
Ach komm, das ist doch einer von der Juckerpalme. Ein elektrischer Stuhl für einen Elefanten?
Es ist interessant, dass die Justiz und damit sozusagen die Gesellschaft es für nötig hielt, um zu dokumentieren, dass die öffentliche Ordnung aufrechterhalten wird und dass das Gesetz auch für Tiere gilt, solche Tiere auch zum Subjekt von Gerichtsverhandlungen gemacht hat.
Okay, alles klar. Also ich habe eine strenge Assoziationskette in einen Fall, der sich in unserer Heimatstadt vor, weiß nicht, 10 Jahren zugetragen hat, wo nämlich aus dem Zoo unserer norddeutschen Großstadt, in der wir leben, mehrere Affen ausgebrochen sind. Und also die sind einfach, das Gehege war nicht so besonders gut gesichert und irgendwann haben die sich irgendwie zusammengetan, haben sich gegenseitig über den Zaun geworfen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber auf jeden Fall sind die ausgebrochen. 3 oder 4. Und zwar Schimpansen. Und die sind durch den ganzen Zoo gelaufen, in dem auch zu dem Zeitpunkt Besucher waren, haben auch niemandem was getan, was ich total rührend und süß fand. Weißt du, wo sie hingelaufen sind?
Ich wusste es mal, aber ich weiß es nicht mehr.
Zu den Giraffen.
Ach ja, richtig.
Sie haben die Giraffen besucht. Super. Also sie sind nicht etwa zur Pommesbude gelaufen oder zum Zuckermandelstand oder sonst wohin oder raus oder auf die Bäume, sondern sie sind einfach nur zu den Giraffen und haben die Giraffen besucht. Und einer der Schimpansenausbruch wäre ja, also Gefangenenausbruch wäre ja gar nicht strafbar, aber einer der Schimpansen hat dabei ein Kind umgerannt, weil er ein bisschen eifrig war. Das ist nicht doll verletzt worden, glaube ich, mich zu erinnern, sondern nur so ein bisschen angerutschelt worden. Und so wäre es vielleicht eine Körperverletzung eines Schimpans. Man hat sie aber einfach wieder zurück in den Käfig gepackt und dankenswerterweise ein neues Konzept für den Affenberg erstellt, das dann einfach auch bessere und schönere Gehege vorgehalten hat, als das früher war. Vielleicht haben die sich das auch besprochen, die Affen, dass sie da einfach mal zeigen müssen, dass das so nicht mehr weitergeht.
Und ich glaube, wir haben in einer unserer allerersten Folgen auch schon mal von dem Fall erzählt, auch so eine Juckerpalme, wo in einer juristischen Hausarbeit der Fall hieß
Tick, Trick und Track.
Tick, Trick und Track machen dies und das. Ich weiß gar nicht mehr. War es Strafrecht oder war es
Strafrecht, ja, ja, die überfallene Bank zusammen. Und da hat, das habe ich aber, ich glaube, wir haben es sogar schon zweimal erzählt, dann hat ein Mitprüfling geschrieben, bei Tick, Trick und Track handelt es sich um Enten. Enten können keine Straftaten begehen und deshalb endet hier die Prüfung. Und der hat dafür eine gar nicht so gute Note gekriegt. Ich fand es total mutig und total lustig. Aber der Prof war ein bisschen humorlos und hat gesagt, naja, du hättest ja eine Ersatzprüfung machen können für den Fall, dass es sich doch um Menschen handelt.
Ja. Okay, so viel zu diesem ganzen Tierthema.
Ja, lustig.
Rechtssoziologisch auf jeden Fall wirklich interessant, ja, sich damit zu beschäftigen. Du hattest aber noch irgendwas anderes, was du erzählen wolltest.
Ich habe noch zwei E-Mails bekommen, von denen ich ganz kurz erzählen wollte. Eine von Kai. Der ist erst in Folge 12, braucht also noch ein bisschen, bis er bei dieser Folge ankommt, aber vielleicht freut er sich dann, der mir geschrieben hat, Mensch, was macht eigentlich euer Job mit euch? Ist es nicht so, dass einen das prägt, was man da tut den ganzen Tag, und sieht man nicht überall Straftäter und schwierige Jugendliche? Und hat selbst geschrieben, dass er selber dort, wo er arbeitet, für Abschiebehaftsachen zuständig ist.
Also er ist auch Jurist?
Der ist nicht Jurist. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitet er in einem Ausländeramt und ist für Abschiebesachen zuständig und sagt, das fällt einem schon schwer, wenn man immer wieder dieselben Geschichten hört, sein Mindset dafür offen zu halten, dass nicht alle gleich sind und man nicht alle gleich behandeln darf. Und wie macht ihr das eigentlich?
Dass es nicht alles die gleichen Lügen sind, sondern dass manche auch recht haben. Ne?
Ja, ja, ja. Und das stimmt, er hat vollkommen recht. Immer wieder neu, unvoreingenommen zu denken, nein, ich kenne dich nicht, ich höre mir erst deine Geschichte an und dann treffe ich meine Entscheidung, wie ich das finde. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber ist irgendwie auch mein Job.
Ja, aber diese sogenannte Deformation professionell, die findet ja tatsächlich immer statt, und da muss man schon immer, finde ich, schon genau gucken. Also ich kann mich erinnern, als sowohl du als auch Juristen, Freundinnen von uns sich dann häufiger mal mit so Kindesmissbrauchsfällen beschäftigen musstet, wo es aber um diese Missbrauchsdarstellung ging, also die sogenannte Kinderpornografie, wo man am Anfang ja sehr, sehr empfindlich ist und das ganz furchtbar findet und dann
abstumpft, ja.
Wenn dann diese Masse an Bildern auftaucht und die Masse an Fällen und man dann quasi nur noch guckt, sind es jetzt 200 Bilder oder 2000, ist es 1 Gigabyte oder 1 Terabyte an Bildern, dass man dann irgendwie einen sehr geschäftsmäßigen Blick darauf bekam.
Schon zum Selbstschutz, ja klar.
Genau.
Ja.
Und da kann man sich dann schon fragen, was macht das eigentlich mit einem, was macht das mit der Einschätzung des Falles, ist das eigentlich schlecht oder ist es auch okay? Aber dass es da eine Entwicklung gibt, das ist ja nun mal irgendwie unbeschreibbar.
Naja, und dass man jeden Tag gegen seine eigenen Vorurteile auch an muss. Du weißt das selber, wenn wir zwei hier durch den Stadtteil unserer norddeutschen Großstadt laufen, in dem wir leben, dann sage ich ab und an mal leise, Kundschaft. Weil ich eine Gruppe junger Menschen sehe und glaube, entweder jemanden erkannt zu haben oder das Gefühl zu haben, na, die könnten genau in das Raster fallen der Menschen, die ich sonst so vor Gericht sehe. Weiß ich natürlich gar nicht, ein reines Vorurteil. Das zum Glück auch niemandem zum Nachteil gereicht, denn ich behandle sie deshalb nicht schlechter. Ich habe mit den Leuten dann erstmal nichts zu tun. Aber sich darüber im Klaren zu sein, dass ich zum Beispiel auch viel mehr Straftaten sehe, also nicht nur Straftäter, sondern ich sehe auch viel mehr Straftaten, genau wie die Schwangere mehr andere Schwangere sieht und der Arzt mehr Verletzte sieht, so gucke ich auch durch eine Brille auf Straftaten und sehe natürlich mehr Straftaten. Aber wie gesagt, das ist Teil des professionellen Verständnisses, sich das bewusst zu machen, dass das so ist und sich das Mindset immer schön offen zu halten.
Ich kann mich erinnern an eine Situation, die ist erst 1, 2, 3 Tage her. Da hast du mir einen Fall erzählt, wo sich ein Täter oder auch nur die Zeugen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, relativ einschlägig diffamierend gegenüber von Polizeibeamtinnen geäußert haben. Und ich dachte so, okay, die Geschichte, die habe ich von Maria schon 300 Mal gehört. Und so von der Art und Weise der Situation und vom Wording habe ich dann so gefragt, na, und um was für Landsleute handelte es sich denn? weil ich hatte so dieses Framing, na, da ist doch ein Migrationshintergrund und so und da sind so kleine Pascha unterwegs und Maria sagte sowas, ja nee, Meier, der hieß Meier. Und ich dachte so, ja okay, stimmt. Hätte Maria sofort gesagt, das war so und so Tommy Meier oder so, hätte ich gar nicht groß nachgefragt. Dann wäre in meinem Kopf sofort so ein Schema abgelaufen. Naja, klar, gibt es auch so Tommy Meiers und so. Aber ich habe dann so gedacht, ja, natürlich machen das auch genauso gut so diese biodeutschen Kartoffeln. Und da habe ich schon gemerkt, oh Gott, ich habe ja einen solchen latenten Rassismus in mir drin, das ist ja furchtbar.
Es kommt drauf an, wie die Geschichte gestrickt ist und ich sehe ja tatsächlich als allererstes, wenn ich auf eine Akte gucke, immer den Namen. Hm. Und dann ist der Filter aus. Ne? Also ich ertappe mich dabei nicht, weil ich die Geschichte immer sofort mit dem Namen verknüpft lese und der Name ja schon einiges sagt, manchmal nicht immer. Aber du hast recht, man kommt in Gedanken man meint Muster zu sehen und es sind dann gar keine Muster und das ist schon, da muss man irgendwie drauf aufpassen. Das stimmt.
Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja. Es gibt ja auch die Folge, erinnere ich mich jetzt, eine der früheren Folgen, die Richterin und ihre Fehler. Da haben wir auch über viele dieser Wahrnehmungsschemata und Gewohnheiten berichtet, die sich da so einschleichen können. Du hattest gesagt, du hättest noch eine zweite Nachricht bekommen.
Ja, ich habe noch eine zweite Nachricht bekommen von Theo, der selber schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren in einer Jugendhilfe im Strafverfahren arbeitet und der mir eine lange E-Mail geschrieben hat oder uns eine lange E-Mail geschrieben hat. Vielen Dank, Theo. Und ich möchte euch da kurz eine Passage daraus vorlesen, weil ich es so interessant finde, aus welcher Ecke das kommt und wie er das sieht. Und wir haben darüber auch schon oft gesprochen. Ich halte seit vielen Jahren auf Bitte der Staatsanwaltschaft vor Jurastudenten Vorträge über Jugendstrafrecht und eine meiner Botschaften ist, ihr hattet alle Glück, dass ihr hier sitzt. Nicht nur Fleiß und eure Leistungen sind dafür verantwortlich, sondern vor allem, dass ihr ein oder mehrere Menschen hattet, die an euch glaubten und euch den Rücken stärkten. Nur wer jemanden hat, der einem das Gefühl gibt, du bist gewollt, geliebt und wenn etwas falsch läuft oder du etwas falsch machst, schimpfe ich zwar, aber ich helfe dir, das in Ordnung zu bringen. Nur wer so jemand hat, also ein Elternteil oder beide, mindestens aber ein Großelternteil oder einen anderen nahen Verwandten, hat das Selbstvertrauen zu sagen, wenn ich Abi machen will, dann kann ich das auch. Und wenn ich Jura studieren will, dann kann ich das auch. Wem diese Erdung, so nenne ich das, fehlt, der landet eher mal vor dem Jugendrichter, aber eben nicht auf dem Richterstuhl. Es ist mir wichtig, dass die kommenden Juristen, die künftigen Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte sich dessen bewusst sind, dass es zu einfach ist zu sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Das stimmt eben nur teilweise und keiner kann so einfach aus seinem Sozialisationskorsett schlüpfen.
Tja.
Tja, da sowas von recht, der Theo. Ich habe ihm auch geschrieben, dass ich mich freue, dass er das Jurastudenten erzählt. Ich sage es nämlich auch allen jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Jedes Jahr Jugendrecht macht einen eine Runde demütiger.
Ist schon in Teilen, also diese Argumentation ist schon in Teilen beim Max Weber nachzulesen, wo es darum geht, aus welcher Klasse der Juristenstand sich eigentlich rekrutiert, damals Juristin, weil es wirklich nur Männer waren. Aber schon der beschreibt es für seine Zeit sehr gut, dass nur eine sehr kleine Gruppe mit einem bestimmten bürgerlichen Hintergrund überhaupt in Frage kam, diese Gruppe von Richterinnen und Richtern dann später zu bilden.
Ja.
Ja, aber wir kennen das Gegenteil auch, ne? Dass dann Menschen da sitzen und sagen, ja, wieso? Der muss doch wissen, dass das und das verboten ist und ich weiß das doch auch und meine Kinder wissen das auch. Und wenn das jemand nicht weiß, dann muss er auch die Konsequenzen tragen und muss es dann schließlich mal lernen.
Das kennen wir auch. Aber es ist auch immer wichtig zu betonen, guck mal, deine Lebenswirklichkeit ist nicht die der anderen. Und ich glaube, dass gerade die Jugendhilfe im Strafverfahren, zu der Theo gehört, da besonders Schmerzen mit dieser Juristenkaste hat. Mit diesen jungen Juristen, die da frisch von der Uni in so einen Gerichtssaal reinschneien, dann gerade mal sehr, sehr streng den Zeigefinger erheben, um jemandem zu sagen, wie er das gefälligst richtig machen soll.
das ist ja in gewissen Teilen auch ihr Job, aber dann nicht für 5 Pfennig die Empathie aufbringen, sich da mal einmal in diese Lebenswirklichkeit reinzudenken, sich zu fragen, wie ist denn diese Situation eigentlich? Was würde ich machen, wenn ich in der Situation wäre? Hätte ich überhaupt Handlungsmöglichkeiten? Wessen Hilfe bräuchte ich und wie müsste diese Hilfe aussehen? Das sind ja die Fragen, die wir uns eigentlich stellen müssen an dem Punkt. Und reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, aber dass junge, gerade junge Juristen, aber auch halt Juristen, die, wir haben das schon ein paar Mal betont, aus so einem gesunden Bildungsbürgerhaus kommen, nie mit ernsthaften Straftaten zu tun hatten, nie mit ernsthaften Grenzüberschreitungen sie selber auch nicht begangen haben oder nur in geringem Ausmaß, wenig Einblick in diese Lebenswirklichkeit der jungen Menschen haben. Und mit einer der Gründe, weshalb wir diesen Podcast machen, um euch immer wieder zu erzählen, so leben die. So ist ihr Leben aufgebaut und ey, man muss für so ein paar Dinge auch einfach mal dankbar sein, auch wenn sie dann weiter Straftaten begehen, aber es sind halt weniger Taten oder weniger schlimme Taten. Jeder Erfolg zählt erstmal.
Ich denke, die Sache ist sogar deshalb besonders, naja, in Anführungsstrichen gefährlich, weil das Absolvieren eines Jurastudiums, das ist echt kein Pappenstiel. Und wenn man da rauskommt und das fertig hat, und zwar so gut fertig hat, dass man zum Beispiel auch im Staatsdienst landet, da hat man zumindest keine schlechte Note, da hat man so eine okaye bis gute Note, da hat man ja auch das Gefühl, ich habe richtig was gerissen. Ich habe echt mich hingesetzt, habe jahrelang einfach gearbeitet und habe dafür auch den Lohn bekommen. Und wenn man diese Erfahrung hinter sich hat, dann kann man ja auch vielleicht zu dem Schluss kommen, naja, wenn andere das auch machen würden, dann würden sie das auch schaffen. Dann würden sie auch nicht in Anführungsstrichen gezwungen sein, kriminelle Straftaten zu begehen und so weiter und so fort. Man hat also das Gefühl, naja, es ist schon jeder seines Glückes Schmied, wenn man sich nur auf den Hosenboden setzt und jahrelang in der Uni lernt oder irgendwas anderes macht. Und ich halte das auch für gefährlich, denn auch das stimmt nicht. Ihr seid nicht eures Glückes Schmied. Ihr habt natürlich was dafür geleistet, aber ihr habt auch auf der Grundlage bestimmter Voraussetzungen Dinge geleistet und unter Unterstützung von bestimmten Menschen, Eltern, Freundinnen, Freunden und so weiter. Das ist nicht alles nur euer Verdienst und es ist nicht so, dass jeder, jeder andere das auch leisten kann.
Nee. Ja, mir ist das sehr klar, aber wie gesagt, dass da gerade die Jugendhilfe im Strafverfahren Schmerzen mit hat, die sich ja etwas mehr mit der Lebenswirklichkeit der jungen Menschen beschäftigen und etwas tiefer eintauchen und dann ein Ja, aber wieso lässt du das nicht einfach hören und innerlich mit den Augen rollen und äußerlich nicht mit den Augen rollen sollten oder es nicht dürfen, ist jetzt zu hart, aber versuchen zu unterdrücken, dass ist schon schwierig.
Ja.
Ja. Matze, du wolltest heute einen Fall erzählen. Erzähl doch mal, warum du einen Fall erzählst.
Naja, es ging darum, dass Maria keinen Podcast machen wollte, weil sie keinen Fall mehr im Kopf hatte, beziehungsweise keinen Fall, den sie mal ebenso schnell innerhalb von einer Stunde niederschreiben kann, weil ihr müsst wissen, wenn Maria sich vornimmt, ich erzähle einen Fall, dann braucht sie dafür auch ein paar Stunden. Das ist nicht so, dass das innerhalb von einer halben Stunde fertig ist, sondern Maria bereitet sich auch einen halben Tag vor. Und diesen halben Tag hatte sie gerade keine Kraft vorzubereiten, unter anderem auch wegen dieser ganzen Corona-Situation. Und dann habe ich gesagt, naja gut, aber was ist denn, wenn ich einen Fall vorbereite? Und da hat Maria gesagt, naja, feel free, wenn dir einer einfällt. Und einer ist mir tatsächlich eingefallen. Und dann habe ich den aufgeschrieben und darüber reden wir jetzt.
Oh ja.
Ich möchte heute über sogenannte Peer Groups sprechen. Aber vielleicht in einem anderen Kontext, als wir das bisher getan haben. Denn die Peer Group ist mehr als nur ein Risikofaktor. Das hört man ja häufig. Die Peers sind so und dann wirst du auch so. Und kein Wunder, dass sich das in der Gruppe aufschaukelt und dann werden Straftaten begangen. Vor allem aber bleibt trotzdem die Peer Group mutmaßlich in der überwiegenden Zahl der vor Gericht landenden Fälle vollständig unsichtbar. Wir gehen ja häufig davon aus, dass Jugendliche ihre Probleme, auch die mit der Polizei und der Justiz und so weiter, untereinander besprechen. Zumindest im engeren Freundeskreis. Aber ist das eigentlich wirklich so? verhindern nicht Coolness, Scham oder Unverständnis der anderen ganz häufig, dass junge StraftäterInnen trotz eines Freundeskreises sehr allein mit ihren Problemen sind? Und wie, das sei gleich dieser folgenden Geschichte vorangestellt, sollen wir eigentlich Erziehungsstrafrecht betreiben, wenn doch die Peer Group, also die wichtigste Bezugsgröße im Leben eines Jugendlichen, völlig außen vor bleibt in den meisten Fällen? Und davon handelt diese Geschichte, die ich erzählen möchte. Und ich habe den Fall Feuerkind genannt. Jake hat viele Freunde. Er lebt in einer etwas langweiligen Kleinstadt bei etwas langweiligen Eltern. Auch seine Freunde sind nichts Besonderes. Weder sind sie das, was man als schlechten Einfluss bezeichnen würde, noch stechen sie irgendwie heraus, sodass Jake sie beneiden, bewundern oder sich ein Beispiel an ihnen nehmen könnte. Als diese Geschichte beginnt, ist Jake vielleicht 16 oder 17 Jahre alt. Er ist keiner von den Fällen, bei denen plötzlich ein versteckter Schalter umgelegt wird und dann bumm, hagelt es Beschwerden, Anzeigen und Gerichtstermine. Jake ist wie alle anderen auch. Oder doch nicht? Wir, die wir ihn besser kennen, wissen, dass er manchmal, wenn wir die Grenzen des langweiligen Kleinstadtlebens austesten, immer noch etwas weiter geht als die anderen. Wenn wir am Wochenende nachts nach ein paar Bierchen, einem Spaziergang über den Friedhof und einigen unmotivierten Klingelstreichen bei den Nachbarn nach Hause gehen, dann sucht Jake noch nach einer offenen Tankstelle. Er hat noch Energie und fragt sich, ob man ihm wohl eine Flasche Whisky verkauft. Häufig genug funktioniert das, denn in den Tankstellen der Umgebung arbeiten nachts ältere Schüler aus unserem Kleinstadtgymnasium. Etwas Geld hat Jake immer dabei, denn seine Tante, die selbst keine Kinder hat, steckt ihm häufig etwas zu. Er hat sogar ein kleines Wochenendzimmer bei ihr, in dem er sich nach solchen Abenden erstmal gründlich ausschlafen kann. Also sitzt er samstagnachts um 2 mit einer vollen Flasche Jack Daniels auf einer Mauer neben der Tankstelle, denkt über das Leben nach und trifft häufig genug irgendeinen anderen übrig gebliebenen Streuner, mit dem er Whisky und angeschickerte Gedanken über das Leben teilt. Eines Tages bittet der Kunstlehrer seine Klasse, jeder möge einen Altar modellieren für etwas, das gesellschaftlich götzengleich verehrt wird. Ein goldenes Kalb quasi. Da hämmert, haut und schleift Jake aus einem großen Stück Speckstein einen riesengroßen, lebensnahen und kraftstrotzenden Penis. Es ist vielleicht kein Meisterwerk, aber Jake hat viel Zeit investiert und hat auch einige, Übertreibungen nicht gescheut. Sein Phallusaltar wird zum Gespräch der Schule. Aus Jugendschutzgründen, nur zugänglich für erwachsene SchülerInnen der Oberstufe, wird er schließlich in der LehrerInnenbibliothek ausgestellt. Denn das Motiv ist gar nicht schlecht getroffen und der Kunstlehrer hegt, wie vielleicht alle KunstlehrerInnen, professionelle Sympathie für Leute wie Jake. Leute, die sich was trauen. Denn darum geht es doch in der Kunst, oder? Jake genießt das kleine bisschen Fame, das sein Altar ihm in der Kleinstadtschule eingebracht hat. Wir, seine Freunde, bewundern ihn eine Zeit lang für seinen Mut. Und so findet sich eigentlich immer jemand, der mit Jake zusammen nachts auf der Mauer neben der Tankstelle Whisky trinkt und über das Leben schwadroniert. Während der Oberstufe und auch später im Studium ist Jake Mitglied einer großen, festen Freundesgruppe aus der typischen Kleinstadt-Mittelschicht. In der Gruppe ist er weder Anführer noch reiner Mitläufer. Seine Rolle ist die des sympathischen Schweigers, der, je später der Abend, immer redseliger wird und immer verrücktere Ideen hat. Außerdem hat er immer etwas Geld dabei, nie besonders viel, denn er ist nicht wirklich reich oder so, aber immer genug für eine Schachtel Kippen und irgendwas mit J. Jack Daniels, Johnny Walker, Jim Beam, was immer er bekommen kann. Und dank eines Zuschusses seiner Tante ist er auch der Erste mit einem eigenen Auto. Nichts Großes, ein Polo oder Fiesta oder so, aber ein eigenes Auto. Und eigentlich erst mit diesem Auto fängt es an, dass sich der Rechtsstaat für Jake interessiert. Gut, er ist vor ein paar Jahren mal beim Kiffen erwischt worden, aber das Verfahren wurde eingestellt. Oder er hat nie wieder etwas davon gehört. Nun aber häufen sich die Fälle. Im Freundeskreis gibt es Gerüchte über die genaue Anzahl und Intensität der Kontakte mit der Polizei, weiß aber kaum jemand so ganz konkret Bescheid. Jake winkt lächelnd ab, wenn man ihn fragt. Und eigentlich fragt auch niemand, weil sich ja sonst nichts verändert. Während man zusammen Abitur macht und in den Urlaub fährt, ist Jake immer dabei. Manchmal abends nach ein paar Bier lässt er Sätze fallen wie: Ich musste Kippen holen und der Automat ist scheiße weit weg und da bin ich halt gefahren. Und dann? Hab die scheiß Verkehrsinsel nicht gesehen. Hä, aber die ist doch immer da. Wieso hast du die nicht gesehen? Hatte 2, 3 Bier intus. Und dann bin ich halt weg. Und das Auto? Er ist da geblieben, war ja kaputt. Hab ein Taxi gerufen. Und dann bin ich schlafen gegangen, bis die Bullen bei meinen Eltern geklingelt haben. Wenn er sowas erzählt, und das ist nicht häufig, denn meist hat er keinen Bock, über so lästige Dinge zu reden, dann hat er ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. Seine Geschichten wirken wie etwas, das er im Fernsehen gesehen hat. Sollte er sich Sorgen machen, lässt er sich das niemals anmerken. Sowohl den Hang zum Extremen als auch zur Kunst behält er bei, auch in der Uni. Er studiert nahe von zu Hause, wie die meisten Freunde auch. Ist halt praktisch. Anlässlich einer halbgaren Silvester-Motto-Party, in der jeder ein selbstgemachtes Pseudo-Kunstwerk mitbringen soll, bringt Jake einen lebensgroßen Gipskopf mit seinem eigenen Gesicht mit. Allein der hervorragende Gipsabdruck hat ihn Stunden gekostet. Den ganzen Silvesterabend überfüllt er seinen Kopf mit dem Schwarzpulver unzähliger China-Böller und lässt schließlich genau um Mitternacht das Ding im Rahmen einer kontrollierten Sprengung in die Luft gehen. Alle sind sich einig. Jake ist ein bisschen durch, aber er hat Stil. Überhaupt liebt Jake alles, was brennt und explodiert. In der Schule hat er Chemie-Leistungskurs und natürlich ist das später auch sein Studienfach. Wenn irgendwo ein Lagerfeuer brennt, ist Jake nicht weit. Mehrere Außenkamine und Feuerschalen von Freunden hat er bereits geschrottet, weil er verdammt viel davon versteht, ein wirklich heißes Feuer in Gang zu bringen. Stundenlang kann er dir vom perfekten Feuer und einem wirklich guten Feuerwerk erzählen. Irgendwann taucht Jake mit einem neuen Kleinwagen auf. Sein alter, sagt er, sei kaputt. Er murmelt etwas von einem Unfall. Zum Glück hat seine Tante sich wieder am Ersatzfahrzeug beteiligt, auch an der Nachschulung. Vielleicht auch MPU? Wir fragen nicht weiter, denn er hat keine Lust auf das Scheiß-Thema, wie er sagt. Wie auch immer, wir haben eine ungefähre Vorstellung, was passiert sein könnte. Wieder mal Zigaretten geholt wahrscheinlich. Aber Jake zuckt mit den Schultern und wir fragen nicht weiter nach, denn Jake hat offensichtlich keinen Bock mehr und wir sind nicht seine Aufpasser. Außerdem ist er ja weiter einfach Jake. Er ist freundlich, intelligent und je später der Abend wird, desto bessere Einfälle hat er. Seine selbstgebauten Böller und seine hochgeschichteten Lagerfeuer sind inzwischen legendär. Gefährlich auch, ja, aber in diesem Punkt hat er dazugelernt. Fachmännisch sperrt er inzwischen das Gelände ab, wenn er irgendwas in die Luft jagt oder anzündet. Es sind regelrechte Happenings. Nur kommt er jetzt, er ist inzwischen fast 20, nur noch zu Fuß. Nee, sein Auto sei nicht kaputt, aber da sei irgendwas mit den Bullen und naja, mal sehen, was das Gericht sagt. Das Gericht? Fragen wir. Egal, wird schon, lass mal lieber Spaß haben. Noch immer hat Jake für jeden eine Kippe übrig und noch immer gibt's da, wo er ist, irgendwas mit J. Jack, Jim, Johnny. Irgendwie logisch. J wie Jake. Die einzige, die nervt, ist seine Freundin. Die hat er in der Uni kennengelernt und sie hasst uns. Kommt nie mit, wenn wir uns treffen. Einmal sagt sie dann doch etwas. Ihr seid keine guten Freunde. Ihr macht ihn kaputt. Doch das stimmt nicht. Wir machen gar nichts. Weder halten wir ihm die Flasche an den Hals, die bringt er meistens sogar selbst mit, noch drücken wir ihm ein Feuerzeug in die Hand. Und außerdem, sollte Jake Probleme haben, dann kann er doch mit uns drüber reden. Wir sind nett, wir sind sozial, wir würden ihm helfen. Aber wir drängen uns nicht auf. Wir sind eine Truppe aus angehenden Sozial- und NaturwissenschaftlerInnen, JuristInnen, PädagogInnen und Medientypen. Viele engagieren sich regional und überregional in Kirche, Kunst und Politik. Jake ist immer dabei. Er macht jede Party besser. Er ist unser Feuerkind. Der Typ für die späten Stunden, der, der immer ein bisschen weiter geht als die anderen, der Go-To-Guy für die Kippen, den Schnaps, den kleinen Nervenkitzel nach Mitternacht und die langen Gespräche danach. Auf einer unserer Feiern sagt er, dass er mal eine Weile weg sein wird. Ärger mit dem Gericht oder so. Er will nicht drüber reden. Niemand fragt nach. Eine entfernte Bekannte, die mit Jakes Freundin gesprochen haben will, sagt etwas von Bewährungsstrafe. Oder noch schlimmer, keine Bewährung mehr? Wir wissen es nicht und niemand traut sich nachzuhaken. Dann ist Jake weg. Nachdem er jahrelang fast jedes Wochenende mit uns verbracht hat, die meisten von uns sehen ihn nie wieder. Es heißt, letztlich habe seine Freundin ihn überredet, fortzugehen. Weg von uns, von seinen allerbesten Freunden. In der Todesanzeige, die einem von uns vor einigen Monaten zufällig in die Finger gerät, steht, dass er geheiratet hat und einige Jahre als Chemielehrer gearbeitet hat. Weit weg von seiner Heimat. Über die Todesursache steht da nichts. Er war so alt wie wir jetzt, so Mitte 40. Er hatte es also geschafft. Zumindest eine Zeit lang. Doch ich frage mich, wie es damals so weit kommen konnte, dass wir Jake so wenig geholfen haben. Es geht dabei nicht um Schuld. Wir waren selbst halbe Kinder und wenn Jake nicht über seine Probleme reden wollte, hätten wir ihn zwingen sollen? Nein, um Schuld geht es nicht. Vielleicht aber um Risiken und um Ressourcen. Ohne es zu merken, war unser Zusammensein mit Jake ganz offenbar ein Risiko für ihn geworden. Ein Risiko, in eine alte, gut geübte Gruppenrolle zu verfallen. Dabei hätten wir genauso gut auch Ressource sein können, Hilfe. Das kann ich beurteilen, denn viele von uns haben von derselben Gruppe viel Support bekommen, immer wieder, viele Jahre lang, bis heute. Was immer auch wir für Jake waren oder hätten sein können, niemand hat uns je aktiv vor die Wahl gestellt, Jake zu helfen. Jake nicht. Seine Freundin nicht, die hatte uns bereits abgeschrieben und vielleicht auch zu Recht. Aber auch kein Polizist, keine Richterin, keine Bewährungshelferin hat uns je angesprochen, angeschrieben, angeklagt oder als Zeuge geladen. Ich wüsste ja noch nicht einmal, worum es überhaupt gegangen wäre. Heute, nachdem ich viel mehr über die Rolle von Peer Groups im Jugendalter weiß, aber auch über systemische Beratung eines Einzelfalls, da frage ich mich, wie wir, also das Rechtssystem in diesem Fall, eigentlich so naiv sein können zu glauben, Erziehungsstrafrecht zu machen. Denn die relevanteste Bezugsgruppe eines jungen Menschen wird überhaupt nicht systematisch einbezogen. Die Eltern, klar, die müssen als Erziehungsberechtigte informiert und auch gehört werden. Aber was können Eltern bei Menschen zwischen 14 und 21 noch ausrichten? In jedem jugendsoziologischen und entwicklungspsychologischen Lehrbuch lesen wir, dass im Jugendalter die Orientierung der Individuen stärker an der Peer Group als an den eigenen Eltern stattfindet und dass auch später die Ansichten eines Menschen häufig von den Menschen der unmittelbaren Umgebung geprägt werden. Wenn aber Mitglieder dieser Gruppen nicht direkt an einem Tatgeschehen beteiligt waren, also nicht Mittäter, Opfer oder Zeuginnen sind, dann fallen sie komplett aus der Betrachtung heraus. Weder wird die Zugehörigkeit zu einer solchen Peer Group als Risikofaktor berücksichtigt, noch wird danach gefragt, inwieweit diese Peer Group auch Ressource sein kann oder sogar hilfreich ist. Hätte mir damals ein Sozialarbeiter, eine Richterin, ein Gutachter oder eine Polizistin gesagt, was Jake für ein Problem hat und wie ich dazu beitragen kann, dass es besser wird, vielleicht wäre ich ein besserer Freund gewesen. So war ich es nicht. So war ich vielleicht nur Risiko und nicht Ressource. Tja, Das war meine Geschichte. Sie ist autobiografisch, aber schon auch so verändert, dass nicht alles 1:1 so gelaufen ist.
Ja, ich kenne Jake auch.
Du kennst Jake auch.
Ich kenne Jake auch. Ich glaube, was du eben gesagt hast, dass Peer Group als Risiko auch nie eine Rolle spielt, das stimmt nicht ganz. Sie spielt schon eine Rolle, die Peer als Risikofaktor in der Betrachtung eines Falls, wenn ich die Peer kenne.
Genau.
Ne? Also das kommt ja bei mir relativ häufig vor, dass ich nicht nur den Jugendlichen kenne, sondern weil die ja selten Dinge allein machen, sondern immer zu zweit, zu dritt oder zu siebt, weiß, mit wem der so rumhängt. Und die Beteiligten so zu 80% auf jeden Fall auch immer namentlich kenne. Das heißt, ich habe immer eine ganz gesunde Vorstellung, in welcher Art von Gruppe der Jugendliche sich bewegt. Und das kann als Risikofaktor natürlich eine Rolle spielen. Aber du hast vollkommen recht, wir kämen nie auf die Idee, diese Peer in den Gerichtssaal zu stopfen und zu sagen, erzählt doch mal, was macht ihr so zusammen und was könntet ihr besser machen? Weil es ja auch nicht um die Erziehung der Peer geht, ne? sondern um die Erziehung des Einzelnen. Und die Frage, wie man seinen Freundeskreis oder das, was ihn umgibt und was ihn auch wirklich maßgeblicher beeinflusst als die Eltern, wie man das sinnvoll einbauen könnte in so ein Strafverfahren. Ich habe da nicht so richtig ein Kopfkino zu, weil das, was wir da tun, ja immer noch sehr, sehr schubladig ist in meiner Sprache. Ne? Also es ist sehr, wir halten uns an die StPO, die Strafprozessordnung. Wir haben ganz bestimmte Dinge zu tun und ganz bestimmte Dinge zu lassen. Und ich habe wenig Vorstellung dazu, wie ich so eine Peer Group erstens in den Gerichtssaal kriegte und sinnvoll in ein Verfahren einbauen kann, um zu sagen, bist du Risiko oder Ressource?
Es ist ja nur sogar noch in Anführungsstrichen schlimmer. Unser Rechtsstaat verbietet das ja auch. Ich meine, wenn ich angeklagt werde, ist das erstmal ja auch eine sehr private Sache. Es wird zwar am Ende öffentlich verhandelt, aber natürlich hat...
Gegen Jugendliche nicht.
Genau. Aber natürlich hat auch ein Angeklagter, eine Angeklagte das Recht, dass nicht die ganze Welt davon weiß, wenn er oder sie Mist gebaut hat. Das heißt, es wäre ja ein total fetter Eingriff. Einfach mal, wenn du jetzt irgendwelche Freunde anrufen würdest und sagen würdest, hier, du hast zwar nichts damit zu tun gehabt, du warst in Urlaub, keine Ahnung, aber der X hat Mist gebaut und es wäre jetzt schon wichtig, dass wir alle auf ihn einwirken, dass er das nicht normal macht und du kommst mal erst vor Gericht, um ein bisschen was über diesen Kumpel zu erzählen, Klammer auf, ist das überhaupt erlaubt, Klammer zu, und ne, und dann hilfst du auch mit, dass irgendwie der seine Strafe vernünftig ableistet. Das ist ja auch total übergriffig. Das ist ja fast schon totalitär, ein Staat, der sowas einfach mal sagt, ne?
Ja, zumindest wenn man von der Prämisse ausgeht, dass die Peer meistens eher Risk als Ressource ist. Ne? Also ich habe das Bild von meinen Jugendlichen, dass die Menschen, mit denen sie sich umgeben, eher so ein Risikofaktor als ein Stützfaktor sind. Wobei ich die positiven Aspekte dieser Gruppe ja nicht kenne. Ich kenne immer nur die negativen Aspekte. Ich weiß ja immer nur, wenn die zusammen Scheiß machen.
Genau, und da muss man ja ganz klar sagen, es eine Peer Group, und da habe ich mich so selber so ertappt gefühlt, weil, also wir haben früher so Pfadmodelle erstellt, was führt zu Kriminalität oder auch gerade zu Gewaltkriminalität. Und da war die Peer Group immer so ein Kreis in diesem komplexen Zusammenhang und der war immer positiv auf Gewalt, das heißt, er war sozusagen gesellschaftlich ein negativer Einflussfaktor. Peer Group kann dazu führen, dass mehr Gewaltkriminalität entsteht. Nur natürlich ist eine Peer Group nie nur Risikofaktor, ja, sondern die macht ja auch ganz viele positive Sachen. Warum geht denn dieser jugendliche Mensch da immer hin? Weil er in irgendeiner Form Bestätigung, Unterstützung, Hilfe bekommt, die er sonst irgendwo nicht bekommt. Das heißt, da ist ja auch immer eine verborgene Ressource. Das heißt, wenn da alle an einem Strang ziehen würden, dann wäre das ja super.
Ja, ja, und dann ertappe ich mich dabei, dass ich mich frage, wann, in welchen Situationen ich die Peers einbezogen habe. Also allenfalls, um den Jugendlichen anzugucken und zu sagen, hier dein Freund X, ne? Weißt du, wo der gerade ist? Ja, im Jugendgefängnis. Und, hast du ihn schon besucht? Nee, noch nicht. Ich mach mal. Besuch den mal, dann möchtest du da vielleicht auch nicht hin. Das wäre ganz hilfreich. Das ist immer mit negativer Abschreckung, ne? Und es ist immer, und ich ertappe mich dabei, wie ich oft zu Jugendlichen sage,
Wie wäre es mal mit einem anderen Freundeskreis? Wie wäre es mal mit dir andere Leute suchen? Als wäre das so einfach, wenn man 15 oder 16 ist, einfach zu seinen drei Kumpels zu sagen, ah, die Jugendrichterin hat gesagt, es ist nicht so schlau, mit euch abzuhängen. Ich suche mir mal drei neue, mit denen ich abhänge. Ist ja Bullshit. Ist schwierig. Und ganz oft kommen die auch, wenn sie dann wiederkommen in den Gerichtssaal und sagen, ja, ich habe mich auch geändert, ich habe einen ganz anderen Freundeskreis jetzt. Und da denke ich auch immer so, ja, ob das wirklich so passt und stimmt. Neue Freunde,
ja,
die zieht man ja nicht aus dem Backofen.
Und was ich am Anfang gesagt habe, muss man ja auch berücksichtigen. In diesem Fall, über den wir jetzt reden, da hat ja auch der Alkohol eine große Rolle gespielt.
Ja.
Vielleicht auch die alles überlagernde Rolle. Und dann Straftaten, die aus solchem Kontext entstehen, die sind ja häufig auch wirklich schambehaftet. Das erzählt man dann auch seinen Peers nicht. Es ist ja nicht so, dass die sich immer alles gegenseitig erzählen und immer so zusammenglucken und jeder weiß alles über den anderen. Das ist häufig so, aber ganz häufig werden auch bestimmte Dinge ausgelassen, die nämlich nicht so geil gelaufen sind. Und in unserem Fall war das so. Es ist halt wirklich, man muss sich das vorstellen, da ist man fast jedes Wochenende zusammen und macht tausend Dinge, aber über solch entscheidende Teile des Lebens wird einfach nicht geredet.
Obwohl wir da auch als Bildungsbürgertrüppchen vielleicht eine Ausnahme waren, denn ich kenne natürlich auch Peers, wo es ein Wahnsinnspoint ist zu sagen, ich war gerade 2 Wochen im Arrest. Ha, ich bin ganz harter.
Ja, aber auch das ist natürlich nur eine...
Nicht bist du doof, dich erwischen zu lassen.
Ja,
und
aber
so,
das ist
ne?
natürlich auch eine extreme Ausuferung. Ne? Das muss ja auch, ist jetzt auch nicht der Durchschnitt.
Nö, aber ich glaube, dass sich auch wirklich viele Jugendliche in ihrer Peer damit brüsten, was sie alles falsch gemacht haben. Und dass das, was daran eigentlich dumm ist, oder aus Erwachsenensicht dumm ist, für die Peer gar nicht dumm erscheint, sondern eher heldenhaft.
Ja, genau. Das kann schon sein, aber es ist ja trotzdem so, dass es offensichtlich so ganz verschiedene Arten und Weisen gibt, wie in der Peer Group agiert wird und was für eine Rolle die spielen kann, aber dass sie bei euch ja eigentlich immer nur dann eine Rolle spielt, wenn die irgendwie Teil des Tatgeschehens sind. Oder wenn die Jugendgerichtshilfe sagt, Jugendhilfe im Strafverfahren sagt, der hat da noch so 2, 3 andere Freunde, die nicht gut sind für ihn und wo wir in der Sanktion vielleicht mal darauf achten müssten, ob man den nicht mal zwangsweise trennt von diesen Freunden eine Zeit lang.
Was echt viel leichter gesagt als getan ist.
Genau.
Was, ne, wenig Plätze, wenig Möglichkeiten, ziemlich hartes Mittel, muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Man trennt jemanden ja nicht nur von seinen Freunden, sondern dann auch von seiner Familie, seinem Umfeld, seiner Schule.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei, die sind da ja häufig die, die vor Ort dann auch die anderen ins Gebet nehmen und sagen, jetzt passt doch mal auf euren Kumpel auf. Wieso hat den keiner aufgehalten, als der hier auf XY losgegangen ist? Und du hast mir auch manchmal erzählt, dass es manchmal auch so ist. Manchmal gehen die auch und sagen, hör mal auf damit jetzt.
Das ja, der Tommy Meyer, von dem du eben erzählt hast, der mit den wilden Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten, also die waren wirklich wild, der hat sich irgendwie in Rage gequatscht. Und da kamen tatsächlich nach 10 Minuten 2 Freunde und haben den rechts und links untergehakt und erstmal weggezogen. Und die Polizei schreibt auch so flockig, naja, die haben den da erstmal von uns weggezogen, einer hat die ganze Zeit auf Tommy eingelabert und gesagt, Alter, halt die Schnauze, das wird alles gerade überhaupt nicht besser, was du hier machst. Und der andere hat mit dem Polizisten geredet und gesagt, wir bringen ihn weg, nichts aufschreiben, ist alles gut, tut ihm leid, der ist sonst nicht so. Und dann haben sie ihn in ein Auto gesetzt. Er hatte es bis dahin aber leider schon so übertrieben, dass das nicht mehr anders möglich war. Aber ich käme natürlich nicht auf die Idee, diese 2 jungen Männer, die ihn da weggezogen haben, ausfindig zu machen und zu sagen, okay, lass mal gemeinsam überlegen, was du hier eigentlich für eine gute Ressource gerade bist, die du versuchst, meinen Job zu machen, vorher, bevor ich ins Spiel komme.
Ja, dieser Begriff der Ressource, der kommt ja auch eher aus der Beratung, der Therapie, wenn man sich so überlegt, wie kann man Menschen helfen, das Leben zu verändern. Aber natürlich ist ja das auch etwas, was zumindest im Jugendstrafverfahren explizit versucht wird. Wir schimpfen uns ja Erziehungsstrafrecht, ne? Und da frage ich mich schon, Mensch, wieso glauben wir eigentlich, dass die Eltern ins Boot geholt werden, obwohl die können halt Unterkunft und Nahrung und monetäre Ausstattung irgendwie zur Verfügung stellen. Das ist in vielen deiner Fälle schon schwer genug. Aber wie sollen die denn moralisch oder affektiv auf diese Person wirklich einwirken?
Sie sind ja nicht aus Gründen dabei, um bei der Sanktion zu helfen, sondern sie sind ja erstmal aus Rechtsgründen dabei.
Na klar.
Naja, wenn ein junger Mensch ja noch nicht selber für sich alleine sprechen kann, seine Erziehungsberechtigten mitkommen müssen oder
aber
mitkommen sollten.
Damit erschöpft es sich ja nicht.
Nee, richtig. Aber die Annahme, dass diese Eltern damit viel zu tun hätten, die haben wir auch nicht. Wir sind ja nicht doof. Also wir schlafen ja nicht auf dem Baum und wissen auch, dass diese Eltern da oft nur schulterzuckend hinten sitzen und sagen, ey, es tut mir leid, hauen Sie bitte maximal drauf, ich habe auch keine Möglichkeiten mehr. Und die sind ganz oft hilflos, weshalb sie ganz oft im Prozess hilfreich sind, ist, weil sie etwas über Veränderungen sagen können. Sie oft sagen, es hat folgende Veränderungen gegeben. Seit die Durchsuchung war, macht er jetzt das, das und das, ne? Und da gibt es ganz viele, ja.
Weißt du, wie die Jugendhilfe im Strafverfahren, Bewährungshilfe, ambulante Maßnahmen versuchen, irgendwie Peergroups mit ins Boot zu holen? Passiert sowas überhaupt? Wird sowas überhaupt zumindest in der Analyse betrachtet?
Das weiß ich nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es genauso wie bei mir ist, wenn sie kennen, die Peer, weil sie die Gruppierung kennen, und das ist ja ganz oft bei vielen jungen Straftätern der Fall, dann wird es schon mit einbezogen. Also dann kann man auch, gerade wenn sie gemeinsam Straftaten begangen haben und bei unterschiedlichen Institutionen angedockt sind, dann kann man mit ihnen natürlich gemeinsam arbeiten oder auch gerade nicht gemeinsam arbeiten, also da irgendetwas draus stricken, dass sie zu einer Peer gehören. Wobei es ganz feste Regeln gibt, soziale Trainingskurse, die zusammen eine Straftat begangen haben, dann ganz sicher nicht im selben sozialen Trainingskurs.
Das ist klar, aber es geht mir vor allen Dingen eigentlich um die andere Seite, also die Peer Group als Ressource, als etwas, woran man sich auch positiv orientieren kann, inwieweit da eigentlich versucht wird einzugreifen. Denn es ist ja nicht so, dass die immer alle zusammenhocken und Straftaten begehen, denn häufig gibt es ja so Gruppen, da ist einer so ein bisschen der Ausfall, während die anderen so im mittleren Bereich irgendwie klarkommen. Und wo man sich schon fragen kann, Mensch, wie können die denn helfen, dass der irgendwie besser aufgefangen wird?
Die kennst du ja nicht. Du kennst sie nicht, und wenn es der Jugendliche dir nicht erzählt.
Wird er denn gefragt?
Das weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich kenne viele, die gerne einen möglichst ganzheitlichen Ansatz fahren und möglichst groß gucken. Und ich bin mir sicher, dass, also gerade in Betreuungsweisungen, in engeren pädagogischen Arbeiten, ne, in Betreuungsweisungen, vielleicht auch in Einzelgesprächen, das eine Rolle spielt. Was gibt dir denn Zuversicht, Kraft, Mut? Woraus schöpfst du was Positives? Und wenn das ein Freund ist, der auch einbezogen werden kann, aber dass das systematisch geschieht, es ist natürlich nicht so, und vor Gericht erst recht nicht. Wenn, dann erst später. Aber vor Gericht, wie gesagt, ich kann ja niemanden zwingen. Ich kann nicht mal niemanden ausfindig machen. Wie sollte ich es tun? Mit wem hängt der sonst ab? Das wäre schon sehr fett an einem Kontrollstaat. Wenn wir anfangen würden, okay, mit welchen Menschen hängt der sonst ab? Warum haben die eigentlich nichts gemacht? Es geht ja auch in eine Vorwurfsrichtung. Du sagst zu Recht, wir reden eigentlich nicht so richtig über Schuld. Denn niemand hat mit Jack was Böses gemacht.
Jake.
Ja. Was Böses gemacht oder was Böses im Sinn gehabt. Im Gegenteil, wir mochten ihn alle. Aber dass jemand anders dazwischen gegrätscht hätte und gesagt hätte, Alter, ich glaube, das geht gerade nicht mehr so weiter, was du da gerade machst. So weit ging es halt nicht.
Genau.
Ja. Aber das lag auch daran, wie viel Jake offengelegt hat.
Absolut. Es geht also ja nicht um Schuld oder aber es ist schon so, dass man sich so fragt, das Resultat dessen, wie er sich auch falsch verhalten hat, ist, dass irgendwas ganz schön lange, ganz schön schief gegangen ist. Und dass ich da so mir Gruppen angucke und denke, Mensch, da ist alles da, damit der Freund Hilfe kriegen kann. Auch wenn er sich vielleicht nicht traut, da offen drüber zu sprechen.
Ja, aber die Gruppe muss erst mal lernen, Und in den meisten Gruppen dauert es, bis sie 30 oder 40 Jahre alt sind, dass die Ressourcen das Schöne sind und nicht das Zusammensaufen und mal über die Stränge schlagen. Das ist eben das Phänomen des Jugendalters und auch das Privileg des Jugendalters, in der Sorglosigkeit zu sagen, alter Mann lebt nur einmal, jetzt hauen wir hier auf die Kacke. Und das gehört ja auch mit zum Entwicklungsstadium dazu. Eines jeden Jugendlichen und Jake, aber auch von der Gruppe, die mit Jake zu tun hatte und es gesehen hat, wie es gelaufen ist.
Ja, ich hänge noch immer an der Frage, was man eigentlich tun kann und was es für Eingriffe sind und was es auch für Aufwände wären, da mehr zu tun. Also das Beispiel, wie es früher war und wie es manchmal glorifiziert wird, ist ja das sogenannte Dorf, wo jeder eigentlich über jeden Bescheid weiß und wo es ja total schwer ist, irgendwas geheim zu halten und wie dieses Dorf sozusagen mehr oder weniger immer für jeden verantwortlich ist.
Weil es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.
Mit den ganzen Nachteilen, die wir heute natürlich auch kennen. Was ist mit Menschen, die einfach nur abweichend sind, was heute vollständig normal gesehen wird, sowas wie eine andere Gender-Identität, Homosexualität und so weiter, was natürlich erstmal vom Dorf dann vielleicht geächtet wird und wo schlimmste Ausschlussprozesse stattfinden. Aber trotzdem weiß das Dorf natürlich viel mehr. In der heutigen Gesellschaft kannst du durch die größere Mobilität, durch andere Vernetzungsmöglichkeiten ganz viel auch erstmal nicht erzählen. Wir achten stark, auch als Staat, auf Privacy, Datenschutz, dass nicht jeder alles über die andere Person weiß. Und und auf der anderen Seite ist es schon so, dass wenn wir auf Jugendliche gucken und sagen, wir müssen da mehr Prävention machen, dass wir vor allen Dingen Risikoprävention machen. Wir versuchen, Risikofaktoren zu vermindern. Wir gucken aber wenig auf positive Einflussfaktoren. Wir gucken uns wenig die Erfolgsgeschichten an. Wir versuchen nicht nach diesen sogenannten Ressourcen zu gucken. Wo wäre da ein Ansatzpunkt, dass du Halt bekommst, dass du aus deinen alten Mustern rauskommst?
Das stimmt nicht ganz. Also ich glaube schon, dass ein gutes Jugendgericht genau das tut. Ich glaube schon, dass eine gute Vorbereitung einer Jugendhilfe im Strafverfahren genau das tut. Zu gucken, wo sind die Pluspunkte, wo nicht nur die Pluspunkte gegenüber dem Richter, damit die Strafe milder wird, sondern auch die Pluspunkte in diesem Leben. Wo ist der Andockpunkt, an dem man was werden kann, an dem der Jugendliche andocken kann, an dem man ihn kriegen kann? Und es sind auch Gedanken, die ich mir vor jedem Prozess mache. Nicht nur, wie kriege ich den und womit packe ich ihn, sondern auch, was ist das, was der kann? Was ist das, was den stärkt, was den besser macht, was ihm hilft, die guten Sachen zu machen und die schlechten Sachen zu lassen? Ich weiß halt manchmal nicht so viel und wenn ich mehr wüsste, wäre es besser, aber ja, stell dir den Staat vor, in dem jede Jugendgerichtshilfe, jede Jugendhilfe im Strafverfahren so viel Geld und so viel Personal hat, dass sie turnusmäßig das komplette soziale Netzwerk eines Jugendlichen durchleuchten. Wird ja nicht mal gegen Datenschutz verstoßen, zu sagen, ich gucke mir den Instagram-Account an und all die anderen Sachen und schau mal, mit wem der so Kontakt hat, was für eine Art zu reden der so hat, für was der sich so interessiert. Könnte man alles machen. Wäre aber ein bisschen drüber und ist nicht der Staat, den du und ich einen guten Staat finden.
Natürlich. Ich frage mich nur gerade, wird sowas gemacht? Also ich rede jetzt ins Blaue, ne? Und du kannst mich dann als Naivling und Idioten stempeln, aber wird sowas gemacht, dass man, wenn man sich dann eine Sanktion überlegt, die ist ja häufig damit verbunden, dass man denkt, das sollte vielleicht sogar etwas sein, was nicht nur bestraft, sondern auch Dinge besser macht.
Stärkt, ja.
Stärkt, dass man dann sowas sagt wie, hast du einen in deinem Freundeskreis oder eine, wo du sagst, das könnte so eine Art Begleitung sein, jemand, mit dem ich darüber rede, das könnte so ein Lotse sein, so eine Lotsin, wo ich und wir quatschen über meine Fortschritte oder über die Probleme. Und wenn dann diese Person sagt, ja, das ist die und der und so, dann könnte man die Person ja mit ins Boot holen. Wird sowas gemacht? Ist das völlig naiv? Ist das Guckt da vielleicht die Jugendhilfe mal drauf, ob sowas möglich ist?
Es passiert dann, wenn so eine Unterstützungsperson dabei ist. Das kommt alle Jubeljahre mal vor. Also so einmal in einem halben Jahr oder so kommt das vor, dass ein junger Mensch jemanden mitbringt, der nicht zur Familie gehört und fragt, ob der mit dabei sein darf. Und dann fragt man, warum? Ja, als Unterstützung oder als Freund. Die gibt's schon. Und die kommen nicht nur bei den Opfern mit, um die zu stützen und zu stärken, sondern manchmal auch bei denen. Und ich verpasse nie, die zu fragen, ob sie auch was dazu sagen wollen oder ob es irgendwas Wichtiges gibt, was sie dazu sagen möchten. Und allein schon die Tatsache, dass da jemand mitkommt, das ist ja ein unglaublich stabilisierender Faktor für einen jungen Menschen, dass er eine Vertrauensperson hat, gleich alt oder nicht, ist egal, die er mitbringt und von der er meint, es könnte helfen, während er sich diese peinliche Nummer im Gericht mit anguckt. Das ist ja auch peinlich und scheiße. So, und dann haben wir es auf jeden Fall.
Manchmal erzählst du natürlich auch von denen, die da hinten sitzen und dann
lachen
und
Randale feixen. Ja, klar, die sind auch nicht hilfreich. Nee, im Gegenteil, da kannst du dann genau zugucken, wie die Ressourcen schwinden und
die Risiken steigen.
Das kann man leider fast mit so einem Thermometer im Gerichtssaal mitmessen. Und das ist natürlich nicht gut. Aber wenn wir von ihnen wissen, auch von positiven Dingen, dann versuchen wir sie einzubeziehen. Wenn ich irgendetwas weiß, was dieser Jugendliche besser kann als andere Jugendliche, dann haue ich das immer raus.
Ja klar, das ist ja auch.
Ja, aber ne, bin auch schon ein paar Mal böse auf den Bauch gelandet. Also einmal habe ich jemanden, der relativ erfolgreich in einer nicht unbekannten U21-Mannschaft spielte, zu so Sporttraining in einem Randstadt-Sportverein mit Kindern gezwungen. Das war ganz ziemlich gut, das hat gut funktioniert. Aber ich habe auch mal ein junges Mädchen, die mir sagt, sie würde sich sehr für Kunst interessieren und wäre sehr künstlerisch begabt. Die habe ich mal dazu gezwungen, ein Bild zu malen. Und das stellte sich als, weiß nicht, wo sie gelesen hat, dass sie sagen muss, dass sie sich für Kunst interessiert. Aber auf jeden Fall legte das Bild nahe, dass sie sich noch nie mit Kunst befasst hat. Also, vielleicht wollte sie mich auch verarschen. Es war so ein Strichmännchen-Dings dann hinterher, was sie abgeliefert hat. Das war ein bisschen schwierig. Ja, aber natürlich versuchen wir verzweifelt nach irgendetwas zu gucken, was Halt geben kann und Unterstützung sein kann. Weil wir auch wissen, dass das viel besser erzieht als repressives Erziehen.
Ja. Naja, wenn man sich überlegt, wie, ich stelle mir gerade vor, zum Beispiel in der Schule, so der normale Unterricht, da findet ja keine Strafe oder so statt, gar nicht. Aber auch da wird ja zum Lernen und zum Vertiefen häufig so auf sowas gesetzt wie Gruppenarbeiten. So, wir alle wissen jetzt, dass Gruppenarbeiten ganz häufig ganz furchtbar sind. Trotzdem zeigt sich, dass offenbar durch Gruppenarbeiten immer noch mehr hängen bleibt als durch viele andere Methoden der Instruktion und des Lernens. Und ich glaube, da ist sozusagen das Erziehungsstrafrecht noch ganz am Ende. Also wenn du kannst ja auch Leute verurteilen, wenn du sagst, hier gibt es eine Person, die würde da freiwillig mitmachen, weil die darfst du ja nicht bestrafen, aber die würde dir helfen bei XY. Und dann erklärt sich diese Person dazu bereit und sagt, ja, das würde ich tun. Dann ist das etwas, wo die Jugendliche auf jeden Fall eine weitere Person hat, mit der das Ganze vielleicht nicht so schlimm ist.
Ja, das stimmt. Wir machen das auch manchmal, aber du hast ja immer das Problem der Vollstreckung.
Ja.
Ich brauche ja nichts machen, was ich am Ende nicht durchsetzen kann. Das ist in jeder Erziehung so. Ich kann das einfach lassen, wenn ich es nicht durchsetzen kann. Und diese mitkommenden anderen Jugendlichen, die sagen, nee, ich helfe ihm dabei, ich arbeite dann mit. Die sind ja genauso bollos, wie die da sitzen. Ja, und dann tun die das einfach nicht. Ja, toll. Und was machst du dann? Du kannst sie ja auch nicht dazu zwingen, das zu tun. Also, ne, du musst schon irgendwie auch den Zugriff drauf haben. Und wenn du den nicht hast, dann musst du dich in einem anderen Rahmen bewegen als in dem des Gerichtsverfahrens. Ja. Wenn du das schaffst, das vorher durchzuziehen und dem Gericht zu kommen und zu sagen, der war mit seinem Freund da irgendwie 20 Stunden arbeiten, das hat super funktioniert, bitte stellen Sie das Verfahren ein, bin ich echt die Letzte, die Nein sagt. Also ich habe gerade letzte Woche ein Verfahren verhandelt, wo ein junger Mann wirklich amtlich viel Scheiße gebaut hat. Also es war leider die Taktung, die Dichte und die Unterschiedlichkeit der Straftaten,
die das Ganze sehr besorgniserregend machten. Also wir hatten von Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen bis sexuelle Belästigung so ziemlich alles dabei. Das war echt bäh. Aber der hat selber erzählt, dass es eine Klassenkonferenz gab, dass auf der Klassenkonferenz er selber antanzen musste und diese Geschichte vor allen Lehrern, vor seinen Lehrern erzählen musste. Ey, der Arme, da tat er mir schon fürchterlich leid. Und dann durfte er nicht mit zur Klassenfahrt fahren, das haben dann alle gemeinsam beschlossen. Und hinten saß seine Mutter, die dann sagte, naja, und sie dürfen nicht vergessen, dass er 3 Monate kein Handy hatte. Und dann dachte ich, okay, da brauche ich jetzt auch nichts mehr machen, der ist gestraft genug.
Naja, gut. Also, naja, gut, aber das passiert ja, aber das passiert dann ja ohne dass, also da hast du als Gericht ja davon profitieren können, dass das Umfeld irgendwie einigermaßen funktioniert. Ja. Aber du würdest sowas ja nie anleiern.
Doch. Also zum Beispiel, wenn mich ein Anwalt anruft und fragt, was kann ich tun, sage ich, gehen Sie bitte zur Jugendhilfe im Strafverfahren, zur Jugendgerichtshilfe. Hindern Sie Ihren Mandanten nicht daran, dahin zu gehen. Und wenn der Fall jetzt nicht so wahnsinnig wild ist, ne? Also bei so richtig amtlichen Straftaten muss man immer mal gucken, aber bei dem ganzen Kleinkram, den wir so machen, sage ich ganz oft, und wenn Sie den dazu kriegen, etwas zu tun, bevor unsere Hauptverhandlung beginnt, bin ich die Letzte, die das Verfahren nicht sofort einstellt. Machen Sie das. Also Anwälte können das im Vorhinein machen. Jugendgerichtshilfe ruft ganz oft an und sagt, hier, der ist hier jetzt gekommen. Ich hatte eigentlich auch schon eine gute Idee, was der machen könnte, beginnt aber schon nächste Woche. Wir haben aber erst in 4 Wochen Termin. Sage ich, machen, machen, machen. Ich verspreche, es geht nicht zu seinem Nachteil. Und ich versuche alles, dass es zu seinem Vorteil gerät, wenn er das dann ordentlich macht.
Und das kannst du dann noch mal einbeziehen.
Ja, ja, klar.
Ja.
Und das ist gut. Und das ist, ja, auf die Art und Weise habe ich auch schon Prozesse dann wieder abgesagt und gesagt, naja gut, weil der jetzt da brav zum sozialen Trainingskurs hingeht, ohne dass ich mit einem Urteil sagen musste, dass er das tun soll, dann reicht das vielleicht auch für das, was er da getan hat. Mhm. Ja. Aber immer noch, gerade wenn man an die positiven Seiten denkt, Menschen einzubeziehen, du müsstest verdammt doll in dem Leben junger Menschen rumpulen und wühlen und musst dich fragen, ob das der Staat ist, den du willst. Ich verstehe schon den Ansatz zu sagen, ey, das ist doch nicht Erziehung, was ihr da macht. Ihr guckt den vor den Kopf, ihr lasst ihn eine halbe Stunde was sagen und dann sitzen hinten drin die Eltern. Da hast du doch noch überhaupt kein Bild, was für einen Jugendlichen es sich handelt und wo seine Schwächen und seine Stärken liegen. Stimmt. Aber um es noch besser rauszukriegen, müsste ich ein anderer Staat sein und ich weiß nicht so ganz, ob wir das wollen.
Beziehungsweise es ist ja auch nicht unbedingt notwendig, dass die rechtsprechende Instanz da diese Einblicke alle haben muss. Aber es ist ja schon die Frage, ob die unterstützende Instanz wie eine Jugendhilfe oder so da nicht, also du sagst ja zu Recht, die machen ja auch einiges, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie natürlich auch nicht genug besetzt sind und dass da auch dann häufig genug als Reaktion darauf dann noch Dienst nach Vorschrift gemacht werden muss, weil man sich halt für den Einzelfall auch nicht so aus dem Fenster lehnen kann und auch die haben natürlich rechtliche Beschränkungen, die können ja auch nicht.
Ja, und es ist so die Frage, wir haben einen Sohn im Teenageralter, stell dir vor, er begeht eine Straftat, halb mittelschwer, ja, und wir würden uns das verbitten, wenn uns die Jugendgerichtshilfe anruft und sagt, sag uns mal seine 3 besten Freunde, wir wollen mal mit denen reden. Ich weiß nicht, ob wir das täten. Wir würden ihn fragen, ob er das will. Der würde nein, auf gar keinen Fall sagen. Und dann würden wir das lassen. Oder wenn die Jugendgerichtshilfe anrufen sagt, eben, sag mal, wer der Klassenlehrer ist, ich würde gerne mal mit denen reden, wie es in der Schule läuft oder ob man da irgendwas machen kann mit einem Schulprojekt. Auch das würden wir uns verbitten, wenn es um eine halbmittelschwere Straftat geht. Vielleicht nicht bei Pillepalle, aber bei irgendetwas, was auch stigmatisierend sein kann, würden wir genau auf die Frage der Stigmatisierung ein großes Auge haben. Bei unserem eigenen Kind. Und das muss man ja auch den anderen Kindern zugestehen. Und gerade die Frage, was macht es eigentlich, wenn man einem Umfeld gegenüber, und das war mit Jake so, der hat es uns nicht erzählt, weil er von uns nicht stigmatisiert werden wollte, weil es doof war, was er da gemacht hat. Und weil er nicht ausgelacht werden wollte, nach dem Motto, aber die Verkehrsinsel ist da immer. Ne?
Ja. Und also gerade, ich überlege gerade, wie man da differenzieren könnte. Und ich glaube schon, dass es tatsächlich, also dieses dieses Verhalten in einer Gruppe, was mit Alkohol oder Drogen zu tun hat, da ist es, glaube ich, tatsächlich nochmal besonders relevant, dass dieser Kreis, zu dem man gehört, andersrum, es wäre schon hilfreich, wenn dieser Kreis das weiß und da auch eine Sensibilität dafür hat.
Aber wenn er es in die falsche Richtung weiß, wenn er es zum Anlass nimmt, Jake auszuschließen und zu sagen, oh, wir sind hier nur Leute, die alles richtig machen, wir saufen zwar ein bisschen, aber wir begehen keine Straftaten, du brauchst nicht mehr wiederkommen. Das hast du nicht im Griff. Ob die Gruppe dann auch die Ressourcen auspackt oder ins Gegenteil verfällt.
Ja.
Und die Ressourcen einpackt und nicht austeilt. Und genau diese Gefahren würden Eltern immer sehen und sehen die Jugendlichen auch bestimmt selber, wenn sie es denn dann nicht erzählen.
Das ist total interessant, weil du jetzt gerade so argumentierst, wie ich normalerweise argumentiere.
Das wäre, das liegt daran, dass du den Fall erzählst,
ja, ja,
und ich zuhöre.
Und ich gerade überlege, allein solche Dinge, die könnte man ja nur im Einzelfall entscheiden und auch nur dann, wenn man genug Zeit hätte, und zwar auch eher als Jugendhilfe als als Gericht, mit einem Beschuldigten über solche Themen zu sprechen. Also würde es vielleicht helfen, wie sind deine Kumpels drauf, ohne Namen zu nennen, wären die in der Lage, damit umzugehen, dich zu unterstützen, mal nicht zu saufen, mal keinen Scheiß zu machen.
Also, weißt du was, mir kommt gerade das Bild, wenn wir unseren Teenager-Sohn mit einem aufgeschrammten Knie zum Kinderarzt schicken und sagen, hier, lass das mal verbinden, das Knie ist aufgeschrammt, dann wollen wir auch nicht, dass der eine Differentialdiagnostik macht, eine große. Wir wollen kein großes Blutbild und keine anderen Sachen. Das wäre wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen ziemlich sinnvoll, den mal, wenn er dann schon eh da ist und kriegst so junge Leute ja relativ selten zum Arzt, den mal einmal kurz komplett durchzuchecken. Wäre teuer, würde Personal beanspruchen und wäre wahrscheinlich gar nicht so sinnlos, weil man dann was finden würde. Wir würden es trotzdem nicht wollen.
Naja, also das, was du da jetzt ansprichst, das ist im Prinzip das klassische Präventionsdilemma. Also wie stark geht man präventionstechnisch an ein Problem ran? Macht man das in jedem Fall, dass man die volle Kanone schießt? Betreibt man eher Sekundärprävention, dass man also eher Risikogruppen in den Blick nimmt oder stärkere, einengendere Kriterien macht?
Und ich zum Beispiel finde, dass unsere Jugendhilfe im Strafverfahren mit jedem jungen Menschen redet, schon ziemliche Gießkanne.
Mhm.
Ne, da leisten wir uns ziemlich viel. Man könnte ja auch sagen, man gruppiert junge Menschen vorher erst mit Risikofaktoren ein und sagt, also der braucht irgendwie keine Unterstützung durch die Jugendhilfe. Der hat da Eltern, die haben auch hier angerufen und die sind irgendwie im Boot, da braucht er unsere Unterstützung nicht. Das machen wir extra nicht. Ne? Da gibt es schon ein großes Gießkannenprinzip, wo man sagt, dann kommt halt jeder rein und kriegt jeder den Genuss und es schadet auch nicht. Also schon viele Fälle gesehen, in denen man bestimmt, wenn man es vorher überlegen würde, sagen würde, nee, das ist nicht nötig und dann war es leider doch nötig oder doch sehr hilfreich.
Mhm.
Ja.
Ja, ja. Ich bin trotzdem immer noch unsicher, ob wir da schon das tun, was wir tun können als Gesellschaft und auch als Jugendgericht und auch überhaupt in der Frage des Erziehungsstrafrechts, weil ich sehe da halt, also ganz konkret in dem Einzelfall, um jetzt zu Jake zurückzukommen, da sind halt unglaubliche Ressourcen verpufft, während die Leute, die auch gleichzeitig deshalb Ressourcen verpufft, weil ich halt diese Gruppe kenne. Und die war auch schon damals durchaus in der Lage, dass sie hätte umschwenken können, wenn man da die wirklich mal auf den Pott gesetzt hätte, wenn man uns mal wirklich auf den Pott gesetzt. Das hat aber keiner gemacht. Weil niemand an die Gefahren wirklich klar benannt hat. Was passiert da eigentlich?
Und ich frage mich, es ist wirklich doll traurig, dass Jake nicht mehr lebt, weil es wäre so interessant, ihn zu fragen,
ja,
ob er das gewollt hätte, wenn er es im Nachhinein entscheiden könnte. Das würde ich ihn heute gerne fragen. Das ist total schade, dass wir das nicht können, aber ob er das gewollt hätte. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das mit Ja beantworten würde.
Mhm.
Denn das für sich zu behalten, was man da macht und warum man das macht und auch was für Probleme dahinter stehen und nicht jeden Teil seines Lebens reingucken zu lassen, das ist auch ein Recht. Nicht nur ein Risiko, sondern auch ein Recht.
Ja. Vielleicht lassen wir es dabei.
Vielleicht lassen wir es dabei.
Okay.
Haben wir noch zwei Fragen?
Haben wir noch zwei Fragen. Ich habe eine, die ist ein bisschen zum Thema. Vielleicht fange ich damit mal an. Mhm. Geht in die gleiche Richtung. Maria, diesen Fall Jack, den kennst du auch. Darum lassen wir den jetzt mal bei der Beantwortung der Frage außen vor. Mhm. Kennst du einen Fall aus dem weiteren Freundes-, Bekannten- oder auch KollegInnenkreis, wo du dann so gemerkt hast, da ist etwas passiert, wo wir, die wir relativ nah dran waren, überhaupt nicht Bescheid wussten und wo du überlegt hast, da hätten wir vielleicht viel stärker hingucken müssen oder wenn wir es gewusst hätten, hätten wir so viel helfen können und du stehst da und denkst, verdammt nochmal, das ist schiefgegangen, obwohl es gar nicht hätte schiefgehen müssen.
Privat nicht, nee. Privat fällt mir da nichts ein. Dienstlich fällt mir eine ganze Menge ein. Mhm. Na klar, bin ich an vielen Jugendlichen dienstlich so dicht dran, dass ich dann, wenn ich merke, wie es schief läuft, denke, oh, scheiße, hätten wir uns mal vor einem halben Jahr in eine andere Richtung entschieden. Hätte ich das mal anders gemacht, wäre das anders gelaufen, hätten wir da mehr hingeguckt. Aber nicht mit eigenem Einmischen. Also ne, mit beruflichem Einmischen, ja. Klar, das ist immer eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Sache, dass ich nach einem halben Jahr merke, okay, dieses Urteil hat bei dem Jugendlichen fast die gegenteilige Wirkung von dem gehabt, was ich wollte und was ich beabsichtigt habe. Das war blöd. Das hätte ich mal lieber besser anders gemacht. Und manchmal hat es auch was damit zu tun, wie sehr ich mich in was einmische oder reinhänge. Und natürlich, das sage ich dir hier immer wieder, hätte ich gerne viel mehr Zeit, um mich doller reinzuhängen, um mehr Sachen zu wissen, um noch mehr rauszukriegen. Ich habe die oft nicht. Ich habe für so ein Strafverfahren nicht viel Minuten Zeit, um das so in der Art und Weise, wie ich es hier erzähle, gut und richtig zu machen. Und ich bin nicht um 11 auf dem Tennisplatz.
Du kannst gar kein Tennis spielen.
Das wäre auch verheerend. Aber meinetwegen in der Schwimmhalle oder sonst irgendwo.
Wir haben früher mal Badminton gegeneinander gespielt. Es waren, glaube ich, die Gelegenheiten, wo wir uns am meisten gestritten haben.
Ja, stimmt. Weil du so gnadenlos warst. Ja, nee, aber privat fällt mir da nichts ein. Hast du irgendeinen Fall vor Augen? Oder?
Nee, ich frage ganz offen.
Wir haben einfach, und das liegt wieder, Schleife zu ganz am Anfang am Bildungsbürgerhintergrund, verdammt wenig mit Straftaten zu tun gehabt. Wir haben verdammt wenig mit Menschen zu tun gehabt, die Straftaten begangen haben und erst, also schon ganz bisschen, aber auf keinen Fall mit solchen, die sich dafür haben erwischen lassen.
Mhm. Stimmt.
Also ein paar Straftaten fallen mir schon ein und auch ein paar, wo man so denkt, boah, da hätte ich vielleicht auch mal deutlicher sagen müssen, lass den Quatsch. Aber nichts, was dann gerichtlich schiefgelaufen wäre.
Hast du eine Frage an mich?
Mhm.
Mhm.
Du hast von Jakes Altar erzählt. Weißt du, welche Assoziation ich dazu immer habe? Ist auch ein bisschen Jugendrecht.
Also du meinst diesen Phallus-Altar, den er da gebaut hat?
Ja, es war ein Kunstprojekt der Schule, Altare zu bauen. Und wir müssen, ich will das nur noch mal betonen, damit die Hörer das verstehen. Du hast das eben in der Geschichte so nett erzählt, aber das war wirklich sensationell. Alle durften ihre Altare ausstellen und in der Schule irgendwo zeigen, bis auf Jake, der so ein Ding gebaut hat, dass man sagen konnte, okay, das kann man da, wo Fünfklässler und Sechsklässler rumlaufen, vielleicht nicht einfach in den Flur stellen. Und es gab auch eine Riesendiskussion darüber, ob das einfach gar nicht ausgestellt wird. Und ich finde, wie das geendet hat, das ist dann im Lehrerzimmer für erwachsene Schüler. Und es war eine Heidengaudi, zu versuchen, in diese Lehrerbibliothek zu kommen und dieses Ding zu sehen. Das haben wir ein paar Mal probiert, die wir da noch nicht volljährig waren. Das war schon auch ein echtes Schulgespräch. Und ich finde auch die Diskussion, die darum entstanden ist, um Freiheit von Kunst und die Frage, ob man einfach, weil so ein Schüler jetzt mal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat und was gemacht hat, was man nicht so richtig für alle Schüler okay findet, ob das dann eigentlich wert ist, diese Kunst nicht auszustellen. Das finde ich eine super Diskussion. Aber ich habe einen anderen Assoziationspunkt mit diesen Altaren. Okay. Weißt du welchen?
Nee.
Echt nicht?
Also, du sagst es mir jetzt und dann werde ich vielleicht sagen, ach doch.
Wir hatten eine andere Mitschülerin, die auch einen Altar gebaut hat.
Ach so, okay.
Nennen wir sie Tina. Und Tina hat ein Ich weiß auch ehrlich gesagt, weißt du es inhaltlich noch, was sie gebaut hat?
Es war auf jeden Fall einfach nur grottig.
Es war, ja genau. Also sie hat wochenlang erzählt, was sie macht und was sie sich überlegt hat. Also das Thema, das der Kunstlehrer vorgegeben hat, war, baut zu dem, was euch selber am wichtigsten ist, was euer Leben bestimmt und euch beeinflusst, einen Altar etwas, was ihr anbetet.
Ja, das, ich glaube, es war offener. Ich glaube, man konnte beides machen. Entweder etwas, was man selber anbetet oder was gesellschaftlich angebetet wird.
Okay. Na gut, also Tina hat auf jeden Fall einen Altar gebaut. Ich weiß nicht mehr, was es inhaltlich war. Er wurde natürlich auch ausgestellt, er war nämlich jugendfrei im Gegensatz zu dem von Jake. Tina hat wochenlang davon erzählt, wie sie sich da Gedanken drum gemacht und wie sie das umsetzt und was sie dann baut und wie viele Stunden sie dafür und so weiter. Und dann kam dieses ziemlich grottige Ergebnis dabei rum, weil Tina künstlerisch nicht so wahnsinnig begabt war.
Ich glaube, es war irgendwas in einem Playmobil-Männchen.
Das weiß ich nicht mehr.
Oder einer kaputten Barbie-Puppe, die irgendwie eine Figur... Also
oh echt? Du hast eine Erinnerung dran? Okay.
Nein, nein, es war auf jeden Fall so, dass diese Figur irgendeinen Menschen darstellt, der irgendwas macht, aber es war halt auch, sie war halt auch gerade so einfallsreich, dafür einfach eine Barbie-Puppe oder ein Playmobil-Männchen zu nehmen, statt wie Jake einfach mal aus einem Speckstein wirklich eine wirklich nicht schlechte Skulptur zu basteln.
Ja, und auf jeden Fall hat Tina da eine Menge Herzblut reingesteckt, die Umsetzung wurde schwierig und sie selbst hatte für sich, war auch nicht so eine Schülerin, die nicht viel gelobt wurde, sagen wir mal vorsichtig so, und hatte für sich selber den Eindruck, so jetzt zeige ich es aber allen so richtig hier und jetzt kriege ich einmal mal das fetteste Lob und die dickste Eins, die Welt je gesehen hat. Es wurde, wenn ich mich richtig erinnere, eine 3-. Und als der Kunstlehrer ihr das mitgeteilt hat, dass es eine 3- ist, hat sie zu ihm gesagt, Herr Heinzmann, Sie haben ja Kacke am Arsch.
Name von der Redaktion geändert.
Genau. Was dazu geführt hat, dass wir immer, wenn wir unsere Kinder gewickelt haben und volle Windeln hatten, die Kinder Herrn Heinzmann genannt haben und uns die gegenseitig in den Arm gedrückt haben und gesagt, ich habe mal Herrn Heinzmann für dich. Das war auch sehr beeindruckend, weil das für uns dass ein absolutes No-Go war, einen Lehrer zu beleidigen.
Das stimmt, auf jeden Fall auf die Art und Weise.
Auf die Art und Weise, so publikumswirksam, so laut und sie haben ja Kacke am Arsch.
Aber was ist jetzt deine Frage an mich, ob ich mich daran erinnere?
Ich wollte nur wissen, ob du dich an den Fall erinnerst.
Nee, ja doch, klar, den Fall, aber ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht.
Also ich fand das großartig. Also das hat bei uns ganz viel ausgelöst. Also auch, wie ihr vielleicht merken könnt, an den bei denen, die diese Altäre erstellt haben, das war ein echt wichtiges Thema und das hat ganz viel für Gesprächsstoff in der ganzen Stufe gesorgt. Ich glaube, hast du einen gebaut? Ich habe auch keinen gebaut.
Ich habe Kunst in der 8. Klasse abgewählt.
Aus Gründen.
Aus Gründen. Ich war immer ziemlich gut in Musik und immer...
Stimmt,
nicht vorhanden talentiert in allem, was bildende Kunst angeht.
Stimmt, wir haben keine gebaut, aber wir haben das sehr aktiv mitverfolgt, wie unsere Mitschüler diese Altäre gebaut haben.
Das war ein großes Ding, ja.
War ein großes Ding. Besonders das von Jake.
Na gut, so. Jetzt haben wir 1,5 Stunden verquatscht, sage ich jetzt zur besten Jugendrichterin des Virgo-Superhaufens. Ja. Haben wir schon einen Plan, wann wir uns das nächste Mal zu welchem Thema treffen?
Nö, aber recht bald. Und dann baue ich auch wieder einen Fall.
Ich werde euch die Podcasts über Tiere vor Gericht nochmal in die Shownotes packen, von denen ich ihm erzählt habe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge. Und wenn euch diese Folge so viel Spaß gemacht hat, dass ihr bereit wärt, eine Bewertung abzugeben, dann macht das doch gerne. Wir freuen uns immer über... Ganz kurze Bewertung, nur Sternchen, es ist alles super, es versüßt uns mindestens einen halben Tag.
Dann auf ganz bald.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.